NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio ist Andreas Teska. Guten Abend. In der kommenden halben Stunde berichten wir unter anderem über folgende Themen: Extremisten in der Bundeswehr, ein Offizier der Spezialstreitkräfte suspendiert, teurer Neubau, BND-Zentrale in Berlin eingeweiht und nach der Katastrophe in Genua, die eingestürzte Autobahnbrücke wird abgerissen. Beginnen aber wollen wir mit der Gaspipeline Nord Stream 2. Diese umstrittene Röhre von Russland durch die Ostsee nach Deutschland hat für heftige Turbulenzen gesorgt. Denn zumindest für einige Stunden sah es so aus, als würde dieses Großprojekt in Brüssel ausgehebelt, und zwar unter aktiver Beteiligung Frankreichs. Erst in letzter Minute haben sich Berlin und Paris verständigt. Kritik an der direkten deutschen Versorgung mit Gas aus Russland gab es ja schon lange, von Seiten der USA, aber auch von Staaten in Osteuropa, die sich Sorgen machen wegen wegfallender Durchleitungsgebühren und der Sicherheit ihrer Versorgung, falls Russland ihnen den Gashahn abdreht. Den Tag in Brüssel fasst Andreas Meyer-Feist zusammen.
Deutschland und Frankreich präsentierten nach intensiven Verhandlungen einen Kompromissvorschlag, der von den anderen EU-Mitgliedstaaten akzeptiert wurde. Die Reform der EU-Gasrichtlinie zielte ursprünglich auf eine Verschärfung der Wettbewerbsregeln ab, die vor allem die dominante Rolle des russischen Energiekonzerns Gazprom in Frage gestellt und Nord Stream 2 als Ganzes gefährdet hätte. In der Neufassung wird Deutschland eine besondere Rolle eingeräumt. Die Kontrolle über das Projekt soll bei Fernleitungen aus Drittstaaten, in diesem Fall aus Russland, das Land übernehmen, in dem die Leitungen enden, in diesem Fall also Deutschland. Brüssel soll aber auf Druck Frankreichs eine zusätzliche Aufsichtsmöglichkeit bekommen. Stimmt auch das Europaparlament diesem Kompromiss zu, dürfte die Leitung zu Ende gebaut und dann wie vorgesehen betrieben werden. Allerdings kann Russland nicht mehr gezwungen werden, Gas von anderen Anbietern durchzuleiten, wie eigentlich geplant. Eine solche Trennung zwischen Netzbetrieb und Gasgeschäft gibt es laut EU-Gasrichtlinie weiterhin nur für Netze innerhalb der EU. Diese Trennung wurde eingeführt, um Wettbewerb zu schaffen, Monopolstrukturen zu verhindern und Verbraucherpreise möglichst niedrig zu halten. Die EU-Kommission hatte sich für eine Änderung stark gemacht. Die Regel sollte in Zukunft für alle gelten.
Gas pipelines within the jurisdiction of the EU, including pipelines to and from third countries.
Also nicht nur innerhalb der EU, sondern auch bei Zulieferungen von außen, erklärte heute noch einmal eine Sprecherin der EU-Kommission. Dazu dürfte es jetzt nicht mehr kommen, wenn auch das Europaparlament grünes Licht gibt. Dort ist aber Widerstand zu spüren. Politisch schade das Geschäft ukrainischen Interessen, warnte der grüne EU-Politiker Reinhard Bütikofer.
Russland könnte dann die Ukraine massiv unter Druck setzen,
weil Russland nicht mehr auf den Transit durch die Ukraine angewiesen wäre. Rainer Steele, Chef des österreichischen Mitbetreibers OMV, bezweifelt das aber. In Zukunft werde nicht weniger, sondern mehr Gas gebraucht.
Wir haben in Europa eine klar rückläufige Gasproduktion. Wir brauchen also mehr Importgas.
Neben der russischen Gazprom sind mehrere europäische Energieunternehmen beteiligt. Bundeskanzlerin Merkel lobte die Einigkeit in Brüssel und würdigte die Zusammenarbeit mit Frankreich. Der Streit um die Pipeline hatte Zweifel an der deutsch-französischen Freundschaft aufkommen lassen.
Größer könnte der Kontrast in der Tat kaum sein. Ende Januar feiern Deutschland und Frankreich in Aachen den neuen Élysée-Vertrag. Anfang Februar sagt Präsident Macron seinen geplanten Auftritt an der Seite von Angela Merkel auf der Münchner Sicherheitskonferenz ab. Und dann torpediert Frankreich auch fast noch die Pipeline unter der Ostsee. Einigkeit bei den Feierlichkeiten, aber Knatsch bei der konkreten Zusammenarbeit im Alltag? Was ist da los in den deutsch-französischen Beziehungen? Aus Berlin dazu Tobias Zacher.
Es hätte ein starkes Zeichen der Geschlossenheit werden können. Emmanuel Macron und Angela Merkel Seite an Seite bei der Münchner Sicherheitskonferenz in der kommenden Woche. Während sich die EU durch Brexit und Rechtspopulisten von Krisentreffen zu Krisentreffen hangelt, würde die Achse Deutschland-Frankreich eng zusammenstehen. Wir wollen zeigen, dass die EU nicht dabei ist, zu zerbröseln. Das hatte die Konferenzleitung vorher angekündigt. Jetzt muss umgeplant werden. Denn der französische Präsident hat seine Teilnahme an der Konferenz abgesagt. Und damit auch den symbolträchtigen Auftritt mit der Bundeskanzlerin. Die Münchner Sicherheitskonferenz, für die Kanzlerin auf einen Schlag entwertet? Keineswegs, sagte Steffen Seibert, der Sprecher der Bundesregierung.
Die Bundeskanzlerin freut sich auf ihre Teilnahme bei der Münchner Sicherheitskonferenz und auf die Gespräche und Begegnungen dort.
Ein toller Gipfel also für die Kanzlerin, auch ohne den französischen Präsidenten. Klingt so eine diplomatisch verhüllte Krise in der Beziehung zu Frankreich? Der Regierungssprecher widerspricht gleich noch einmal.
Frankreich ist Deutschlands wichtigster Partner in Europa und mit dem gerade geschlossenen Vertrag von Aachen haben wir das noch einmal bekräftigt.
Trotzdem gab es gerade erst Streit um die Gaspipeline Nord Stream 2, die nach Deutschland führen soll. Die Kanzlerin wollte sie wie ursprünglich geplant umsetzen. Der französische Präsident hatte kurzfristig Nachbesserungen verlangt. Alles keine Krise, betonte Bundeskanzlerin Merkel. Man habe ja schließlich eine Einigung erzielt.
Und die hat es nur gegeben, weil Deutschland und Frankreich sehr eng miteinander zusammengearbeitet haben.
Enge Zusammenarbeit, wichtige Partner, das klang schon einmal überzeugter, emotionaler, zum Beispiel im vergangenen November. Damals sprach Emmanuel Macron im Deutschen Bundestag und beendete seine Rede mit gerührten Worten.
Immer wenn Sie vielleicht nicht alle Worte verstehen, die aus Frankreich kommen, denken Sie immer daran, dass Frankreich Sie liebt. Es lebe Frankreich, es lebe die Bundesrepublik Deutschland, es lebe die Freundschaft, es lebe Europa.
Eine historische Liebeserklärung des französischen Präsidenten an die Deutschen. Eine Erklärung, die direkt anzuknüpfen schien an Helmut Kohl und François Mitterrand, die vor 35 Jahren minutenlang händchenhaltend in Verdun standen. Die Bilder gingen damals um die Welt. Und heute hält Macron eine Rede über seine Vision von Europa, fordert eine neue, noch enger verknüpfte EU. Und die Bundeskanzlerin lässt ihn über ein Jahr auf eine Antwort warten. Immerhin, am Ende treffen sich Merkel und Macron in Aachen, vereinbaren per Vertrag eine engere Zusammenarbeit. Das war vor etwas mehr als 2 Wochen. Am Freitag sah sich Angela Merkel bereits veranlasst zu betonen,
der Geist des Aachener Vertrages lebt.
Und auch die französische Seite ließ mitteilen, es gebe kein Zerwürfnis mit Deutschland. Ob die diplomatischen Verstimmungen am Ende nur eine Kurzkrise waren oder ob sich Merkel und Macron ein Stück weit voneinander entfernt haben, das werden die nächsten Wochen und Monate zeigen. Oder wie es Regierungssprecher Steffen Seibert mit Blick auf Emmanuel Macrons Absage für die Sicherheitskonferenz formulierte.
Es wird immer wieder Gelegenheiten für gemeinsame Auftritte mit dem französischen Präsidenten geben.
Es ist offenkundig, dass Deutschland bei seiner Gasversorgung auf den Lieferanten Russland setzt, stößt vielen Nachbarn und Verbündeten sauer auf. Es geht bei Nord Stream 2 eben um mehr als nur um eine rein wirtschaftliche Übereinkunft zwischen zwei Staaten. Hören Sie dazu den Kommentar im Echo des Tages von Horst Kleuser.
Wäre die Gasleitung von Russland nach Deutschland nur ein mächtiges Rohr, niemand würde sich daran stören. Doch es geht bei Nord Stream 2 um mehr als 1000 Kilometer Stahl, mehr als um Gas und Energie. Tatsächlich ist diese Pipeline kein reines Wirtschaftsgeschäft, keine bloß unternehmerische Entscheidung, wie Bundeskanzlerin Angela Merkel immer betonte. Sie ist ein Politikum, gefördert und forciert von ihrem Vorgänger im Amt, Gerhard Schröder, heute Chef des Trägerunternehmens. Deutschland stößt mit dem Festhalten an der Röhre die EU-Mitglieder Polen und das Baltikum vor den Kopf. Der Ukraine mit ihrer ohnehin mehr als wackeligen Wirtschaft gehen Milliarden Einnahmen für die Durchleitung russischen Gases verloren. Verlasse sich niemand auf die vagen Zusagen aus Moskau. Die Ukraine werde dafür Ausgleichszahlungen erhalten. Kiew weiß, was man von russischen Versprechen halten darf. Einmal abgesehen davon, dass auch Erdgas ein fossiler und damit eigentlich auslaufender Energieträger ist, warum will Deutschland seine Abhängigkeit von russischem Gas auf etwa 50% vergrößern? Es gibt auch andere Lieferanten, Norwegen, Großbritannien in Europa und auch Katar am Golf. Macron hat mit seiner vorsichtigen Distanzierung von Nord Stream 2 den Finger in eine Wunde gelegt. Deutschland ist nämlich dabei, mit wertvollen Gasdevisen das Putin-Regime zu stützen, das ungeniert Nachbarn überfällt und massiv aufrüstet, übrigens mit Waffen, die vor allem Europa treffen würden. Der Kreml mischt sich in die Politik zahlreicher Staaten ein, versucht sie zu destabilisieren, zum Beispiel mit der Unterstützung der Gelbwesten in Frankreich oder mit undurchsichtigen Finanzierungen rechter Gruppierungen in Deutschland. Und mehrfach wurde der Kreml auch als Hacker in Regierungssysteme entlarvt. Bei den Grünen und in der Union gibt es immer lautere Kritik an Nord Stream 2. Zu Recht. Dabei wirken die parallelen Einwände der USA kontraproduktiv und wenig hilfreich. Wenn Donald Trump nämlich twittert, Deutschland mache sich zum Gefangenen Russlands, ist das genauso abwegig wie die höchst unanständige Aktion dreier US-Botschafter in Europa, die sich in die Energiepolitik Deutschlands und Europas einmischen. Insofern hat der US-Präsident den deutschen und europäischen Kritikern mit seiner Ablehnung der Pipeline einen Bärendienst erwiesen. Zu durchschaubar seien Manöver, nur um das eigene Flüssiggas aus Frackingfeldern an den Mann zu bringen. Warum sollte Europa dafür 30-40% mehr bezahlen? Russland braucht die Euros mehr als Deutschland russisches Gas. Die vorsichtige Kritik unseres wichtigsten Partners Frankreich und der mühsam gefundene Kompromiss in der EU-Gasrichtlinie sollten Anlass genug sein, ernsthaft und ausführlich Sinn und Risiko der Nord Stream 2 erneut zu diskutieren. Nur weil die Hälfte verlegt ist, muss man nicht zu Ende bauen.
Horst Gleuser kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Sind es nur Einzelfälle oder gibt es etwa ein Netzwerk? Bei der Bundeswehr sind im vergangenen Jahr 7 Extremisten enttarnt worden. Es handelt sich um 4 Rechtsextremisten und 3 Islamisten. Linksextremisten? Fehlanzeige. Was sich hinter den nackten Zahlen verbirgt, weiß Christoph Brössel.
Die Bundeswehr hat einen Soldaten der Spezialeinheit Kommando Spezialkräfte suspendiert. Ihm wurde verboten, die Uniform zu tragen und den Dienst auszuüben. Gegen ihn wird ermittelt wegen der Verbreitung von Rechtsextremismus in den sozialen Medien. Er soll im Internet Meinungsbeiträge gepostet haben, die den Schluss zulassen, dass er den Reichsbürgern mindestens nahesteht. Presseberichten zufolge soll er die Abschaffung des Amtes des Bundespräsidenten gefordert haben. Der Vorfall ist auch deswegen brisant, weil der Mann bereits 2007 aufgefallen sein soll. Damals beschimpfte er einen Kameraden schriftlich. Es wurde nur eine Disziplinarstrafe angeordnet. Bereits im vergangenen Jahr waren Soldaten des KSK aufgefallen, damals wegen einer Abschiedsfeier, auf der Rechtsrock gespielt wurde und ein Soldat den Hitlergruß gezeigt haben soll, wie eine Zeugin berichtet. Die Bundeswehr bestätigte Zahlen aus einem Bericht des militärischen Abschirmdienstes MAD. Demnach sind 2018 7 Extremisten enttarnt worden, darunter 4 Rechtsradikale und 3 Islamisten. Die meisten hätten die Bundeswehr verlassen. Die Sprecherin des Verteidigungsministeriums, Christina Ruzzi.
Jegliche Form von Extremismus, gleich welcher Couleur, hat in der Bundeswehr überhaupt keinen Platz. Wir gehen aus verschiedenen Richtungen dagegen vor. Wir überprüfen die Leute, die zur Bundeswehr kommen wollen. Das sind roundabout 16.000 Frauen und Männer im Jahr.
In der Truppe würden alle Verdachtsfälle gemeldet, sagte Ruzzi. Vorgesetzte und Truppengerichte ermittelten. Dort, wo nötig, gebe die Bundeswehr die Fälle an zivile Strafverfolgungsbehörden ab. Die Sprecherin referierte Zahlen des Ministeriums, die belegen sollen, dass die Zahl der tatsächlichen Verdachtsfälle seit 2011 zurückgehe. Demnach seien in den vergangenen 10 Jahren rund 200 Rechtsextremisten identifiziert worden, 170 vor 2012. Der verteidigungspolitische Sprecher der AfD, Rüdiger Lukassen, wollte den aktuellen Fall des suspendierten Oberstleutnants nicht kommentieren. Unabhängig davon falle ihm auf, dass es in der Bundeswehr mittlerweile ein Klima der Gesinnungsprüfung und der Denunziation gebe. Alles, was in Hinblick auf rechts verdächtig erscheine, werde gemeldet und medial berichtet, sagte der AfD-Politiker. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Agnieszka Brugger, sagte, Reichsbürger in der Bundeswehr seien eine reale Gefahr. Eine Antwort der Bundesregierung auf eine schriftliche Frage der Politikerin ergab, dass der militärische Abschirmdienst zwischen 2016 und 2018 67 Fälle bearbeitet habe, in denen der Verdacht Reichsbürger vorlag. In keinem dieser Fälle wurde eine Verdachtsperson als Extremist bewertet, heißt es in der Antwort der Bundesregierung. Erklärungsbedürftig nennt das Agnieszka Brugger.
Es gibt Orte, die kennt man eigentlich nur, weil sie regelmäßig in den Nachrichten auftauchen, als Sitz einer Institution. Von daher dürfte es um den Ort Pullach bei München künftig ziemlich still werden. Denn Pullach war bisher Sitz des BND, des Bundesnachrichtendienstes. Aber der zieht nun nach Berlin, in einen recht gigantischen Neubau, der selbstredend später fertig und teurer als geplant und außerdem heute eingeweiht wurde. Schöner Wohnen für Spione. Aus Berlin, Alfred Schmidt.
Die Eröffnungsfeier wirkte bewusst bescheiden. Ein Holzbläserquintett der Bundeswehr spielte auf. BND-Präsident Karl sprach wenige Worte, die sehr nach Erleichterung klangen. Der Weg zum Neubau muss für viele BND-Beschäftigte ein ziemlicher Spießrutenlauf gewesen sein. Die Bundeskanzlerin verlieh dem kurzen Festakt etwas Glanz. Angela Merkel traf einen versöhnlichen Ton mit viel Dankbarkeit für die Belegschaft und einer Erinnerung an Gefahren und Risiken weltweit.
Der Bundesnachrichtendienst hat den Wandel seines Auftrags seit dem Ende des Kalten Krieges erfolgreich angenommen. Und heute beobachtet er für die Bundesregierung das Geschehen weltweit. In einer oft instabilen Weltordnung ist das wahrlich kein leichter Auftrag. Und umso überzeugter bin ich davon, dass Deutschland einen starken und einen leistungsfähigen Auslandsnachrichtendienst dringender denn je braucht.
Der BND-Neubau und der BND selbst haben viele Skandale hinter sich. Eine Abhöraffäre, ein teures, umstrittenes Gebäude, verschwundene Baupläne, Wasserschäden. Und ein Teil des BND verbleibt in Bayern. Der Freistaat wollte das so. Es war immer klar, aber viele finden das fragwürdig. An Kritik fehlt es nicht rund um die Neueröffnung. Deshalb stand in den Gesichtern der BND-Leute Genugtuung, als die Kanzlerin betonte, wie wichtig ihre Arbeit sei.
Die Arbeit des BND, gerade auch in Kriegs- und Krisenregionen, ist somit essentiell für die deutsche Außenpolitik. Zweites zentrales Thema, das ich nennen möchte, die Cyberbedrohung. Auch hier brauchen wir einen starken BND, der die Cyberbedrohung aus dem Ausland für uns analysiert und rechtzeitig warnen kann.
Näher am Parlament, näher an den führenden Köpfen der Politik, das waren Hauptargumente für den Umzug des BND nach Berlin. Aus dem parlamentarischen Kontrollgremium kommen heute ebenfalls versöhnliche Töne. Der SPD-Politiker Uli Grötsch:
Wir haben erst unlängst die parlamentarische Kontrolle der Nachrichtendienste und auch den rechtlichen Rahmen, in dem sich der BND bewegt, auf ganz neue Beine gestellt. Mein Eindruck ist, dass das ganz gut klappt. Verbesserungen sind allenthalben spürbar und ich bin ganz zuversichtlich, dass das in Zukunft richtig gut wird.
Der Frust bei vielen, dass der BND eine riesige Fläche in Berlin-Mitte einnimmt, war heute vergessen. Die Bundeskanzlerin erinnerte an die Rolle des deutschen Auslandsnachrichtendienstes im Kalten Krieg. Der Frieden von heute, so Merkel, sei zerbrechlicher als erhofft.
Du sollst nicht abschreiben. So lautet das erste Gebot für alle, die eine Doktorarbeit verfassen. Wobei es richtiges und falsches Abschreiben gibt. Man schreibt etwas ab, setzt es in Anführungszeichen und sagt, woher man es hat. Das nennt man Zitieren und es ist erlaubt. Falsches Abschreiben ist wie Zitieren, nur ohne Anführungsstriche und ohne Quellenangabe. Wenn das rauskommt, gibt es ein Problem. Das war früher so bei Ministerin Schawan und Kollege zu Guttenberg und es könnte heute wieder so sein, bei Familienministerin Giffey von der SPD. Claudia Plass über eine möglicherweise fragwürdige Doktorarbeit.
Die Freie Universität Berlin prüft derzeit Plagiatsvorwürfe gegen Familienministerin Franziska Giffey. Die SPD-Politikerin habe die Uni gestern gebeten, ein formelles Prüfungsverfahren für ihre Dissertation einzuleiten. Das bestätigte die Hochschule gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio. Die Uni werde der Bitte nachkommen und in Kürze ein entsprechendes Verfahren einleiten. Giffey soll bei ihrer Dissertation abgeschrieben haben. Laut eines Spiegelberichts haben Rechercheure der Website VroniPlug, eine Plagiate-Prüfplattform, zahlreiche Textstellen beanstandet. Ein Rechercheur soll demnach mehrere wörtliche oder sinngemäße Textübernahmen gefunden haben, die nicht kenntlich gemacht worden seien. Viele Beanstandungen müssten allerdings noch unabhängig geprüft werden. Giffey promovierte von 2004 bis 2009 an der FU. Die Dissertation »Europas Weg zum Bürger – Die Politik der Europäischen Kommission zur Beteiligung der Zivilgesellschaft« wurde im Oktober 2009 eingereicht. In der deutschen Politik hatte es in der Vergangenheit mehrere Plagiatsvergehen gegeben. Betroffen waren auch prominente Politiker, wie der frühere Bundesverteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg von der CSU und die Ex-Bundesbildungsministerin Annette Schavan von der CDU. Sie verloren ihre Doktortitel oder gaben sie freiwillig ab.
In Deutschland fehlt es an bezahlbarem Wohnraum. Einer der Gründe dafür? Sozialwohnungen fallen nach und nach aus der Mietpreisbindung. Genau das wollte eine Stadt bei Hannover verhindern. Sie vergab Grundstücke unter der Bedingung, dass die dort errichteten Wohnungen für immer Sozialwohnungen bleiben. Doch genau dieses Modell hat der Bundesgerichtshof heute gekippt. Und nun? Urteil ist Urteil, kann man nichts machen. Pech für Mieter von Sozialwohnungen? Nein. Abgeordnete gleich mehrerer Parteien im Bundestag sehen Handlungsbedarf. Angela Tesch hat sich umgehört.
Die Mietrechtsexpertin Uli Nissen von der SPD ist gerade in ihrem Wahlkreis in Frankfurt am Main unterwegs. Sie weiß, was sich dort auf dem Wohnungsmarkt abspielt und ist enttäuscht über das Urteil.
Also dauerhafte Bindung wäre wunderbar.
Doch die gibt es in Deutschland selten. Meist endet nach 15 bis 30 Jahren die sogenannte Sozialbindung für Wohnungen, die, mit öffentlichen Mitteln gebaut, zu einer relativ geringen Miete für Menschen mit kleinem Einkommen gedacht sind. Davon gab es 2017 etwa 1,2 Millionen. Es ist die aktuellste Erhebung der Statistiker. Doch der Trend ist unübersehbar, wenn man sich zum Vergleich die Wohnungszahlen von 2006 ansieht. Da waren es fast doppelt so viele. Für Kai Wegner, bei der Unionsfraktion zuständig für Bau, Wohnen und Stadtentwicklung, bietet das Urteil des Bundesgerichtshofs Spielraum, den es zu nutzen gilt.
Das Gericht hat gesagt, eine dauerhafte Bindung ist nicht möglich, aber es hat ja schon aufgezeigt, dass man bis an die Grenzen gehen kann. Und wir haben ja sehr unterschiedliche Bindungszeiträume in Deutschland, ich glaube zwischen 15 und 30 Jahren. Und dann muss ich an die obere Grenze rangehen.
So wie es in Bayern geplant ist. Ministerpräsident Markus Söder versprach vor der Landtagswahl, der Freistaat werde die Sozialbindungsfrist von 25 auf 40 Jahre verlängern, wenn Investoren in den großen Städten Darlehen und Zuschüsse aus dem Bayerischen Wohnungsbauprogramm beantragen. Die Sozialdemokratin Nissen bevorzugt da einen anderen Weg. Für sie ist das BGH-Urteil eine Aufforderung.
Kein Verkauf mehr an freie Investoren von Grundstücken, sondern nur noch an kommunale Wohnungsbaugesellschaften.
Das Prinzip einmal Sozialwohnung, immer Sozialwohnung müsse verbindlich festgelegt werden. Das fordert auch Karin Ley, Fraktionsvize der Linken im Bundestag. Gelegenheit wäre bei den Verhandlungen von Bund und Ländern zur geplanten Grundgesetzänderung beim sozialen Wohnungsbau. Es soll Geld vom Bund geben, mehr als 13 Milliarden zweckgebunden für den sozialen Wohnungsbau, für Wohngeld, Baukindergeld und andere Bauförderungsmaßnahmen. Das hat die Kanzlerin im September versprochen, bis 2021. Der Berliner Christdemokrat Wegner fordert die Länder auf, ihre Blockade im Bundesrat aufzugeben, wenn es um die Kofinanzierung von zweckgebundenen Bundesfördergeldern geht.
Wenn ich einen Mangel an Wohnungen habe, hilft nur eins. Sie müssen das Angebot hochfahren. Und von daher muss man genau prüfen, wo sind Verdichtungen möglich, wo ist Dachgeschossausbau möglich, wo gibt es Wohnflächen, wo Wohnungsbau entstehen kann. Und ich glaube, dass das in der Tat die soziale Frage unserer Zeit ist, gerade in den Städten, in den Ballungsräumen. Und hier sind die Länder auch gefordert und der Bund ist bereit zu helfen, aber die Länder müssen es in erster Linie umsetzen.
Die Wohngeldreform auf Bundesebene soll noch in der ersten Jahreshälfte ins Parlament, sagt Wegner. Chris Kühn, Grünen-Sprecher für Bau- und Wohnungspolitik, hält die Wiedereinführung der Wohnungsgemeinnützigkeit für dringend notwendig. Und auch Uli Nissen in Frankfurt am Main hat noch einige Vorstellungen. Kündigungssperrfrist, Modernisierungsumlage, Mietpreisbremse, alles Instrumente, die genutzt werden müssten, um Wohnungen bezahlbar zu halten. Und Investoren, die einmal vergünstigt von der öffentlichen Hand ein Grundstück gekauft haben, sollten, wenn die Sozialbindung ausläuft, die Differenz zum aktuellen und meist sehr viel höheren Bodenpreis an die Kommunen zurückzahlen.
Die Jugend von heute ist offenbar viel besser als ihr Ruf. Von wegen unpolitisch, nur abhängen vorm Computer oder rumdaddeln am Smartphone. Nein, es geht auch anders, zumindest freitags. Da verzichten immer mehr Schüler auf die Teilnahme am Unterricht und demonstrieren für Klimaschutz und damit für die Welt, in der sie leben werden. Auch heute wieder in Nordrhein-Westfalen wie in Norddeutschland. Thomas Carlos über Schule schwänzen für einen guten Zweck.
So wie hier in Flensburg klang es heute an vielen Orten in der Republik. Wir sind bunt, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. Das ist so etwas wie der Leitspruch der jungen Klimabewegung in Deutschland. Lautstark zogen mehr als 1000 Schüler aus Flensburger Schulen durch die Innenstadt bis vors Rathaus. Die 16-jährige Luna Renninger, die Organisatorin des Flensburger Protestes, freute sich über den starken Zulauf zur Demo.
Ich glaube, das ist einfach so ein großes Thema und das ist so eine Riesenbewegung und ich bin so überwältigt davon, dass es so wunderschön, wie viele Leute jetzt hier sind. Man fühlt diesen Team-Spirit, diese Gemeinschaft, das Gefühl von, dass man nicht alleine ist, für was man steht.
Auf Plakaten und Bannern waren Slogans zu lesen wie Save the Earth oder Das Klima ist aussichtsloser als unser Mathe-Abi. Viele Protestierende in Norddeutschland schwänzten für die Demos den Unterricht. Wobei offenbar die Lehrer oft Verständnis dafür haben, sagt der Flensburger Schüler Lars Wallner.
Ja, also die Lehrer tolerieren das alle. Es wurde heute sogar extra angesagt, dass heute nichts Wichtiges im Unterricht gemacht wird, was wir für die Klausuren und so weiter brauchen, sodass wir auch sicher gehen können, dass wir auch nichts Wichtiges verpassen, wenn wir jetzt hier demonstrieren.
Nicht nur in Flensburg, auch in Kiel, Rendsburg und Bad Segeberg gab es Schülerproteste für unser Klima. Vorbild der Bewegung ist die schwedische Schülerin Greta Thunberg, die seit August vergangenen Jahres jeden Freitag die Schule bestreikt und so ein Zeichen für den Klimaschutz setzt. In Düsseldorf zogen etwa 500 junge Menschen durch die City bis zum Landtag. Weil es in den nordrhein-westfälischen Schulen heute Zeugnisse gab, überreichten die Schüler auch der Landesregierung Noten für deren Klimapolitik. Demo-Organisator Lukas Milcharek.
Im Zeugnis steht drauf, dass die Wiederwahl gefährdet ist, also die Versetzung ist gefährdet, Klimaschutz ungenügend, Kohleausstieg mangelhaft, das heißt, es besteht Verbesserungspotenzial. Wir demonstrieren, weil wir wollen, dass die Politik endlich handelt. Es geht nicht, dass die Zukunft unseres Planeten und der zukünftigen Generation aufs Spiel gesetzt wird.
Und nicht nur Schüler und Studenten schlossen sich dem Düsseldorfer Klimaprotest an. Mit dabei war zum Beispiel auch diese 40-jährige Mutter mit ihrem 3-jährigen Sohn.
Ja, ich finde es wichtig, dass wir unser Klima schützen und gucken, dass wir noch irgendwie eine Zukunft haben, besonders die Kinder und die Enkelkinder. Ich möchte ja noch eine Zukunft für mein Kind haben. Ich glaube, es bringt was. Jeder kleine Schritt macht schon was aus. Und ich hoffe, dass irgendwie immer mehr auf die Straße gehen und die Politiker irgendwie endlich mal richtig wachrütteln.
Auch in anderen Teilen NRWs gab es Demonstrationen, unter anderem in Paderborn, Münster und Köln. Die Veranstalter der freitäglichen Klimaaktionen kündigten weitere Proteste in den kommenden Wochen an.
Plötzlich war die Brücke weg. Die Autobahnbrücke, die in Genua über die Stadt führte. Im August war das. Die Morandi-Brücke stürzte ein und riss 43 Autofahrer in den Tod. Das Viadukt war eine Fehlkonstruktion, so viel steht inzwischen fest. Heute begannen die Abrissarbeiten, danach wird neu gebaut. Das Silo Forchheimer über den Neuanfang am Unglücksort.
Fast 5 Monate nach dem Einsturz haben die Rückbauarbeiten begonnen. Die Demontage des ersten großen Stücks aus dem Westteil der Brückenruine dauert allerdings länger als ursprünglich angekündigt. Die Arbeiten werden sich sehr wahrscheinlich bis morgen hinziehen, teilte ein Verantwortlicher am Mittag mit. Ministerpräsident Giuseppe Conte sprach bei einem Besuch auf der Baustelle von einem bedeutenden Moment für ganz Italien. Sehr wichtig und symbolträchtig, den Neustart mit dem Rückbau der Brücke zu beginnen. Ich habe schon gestern gesagt, das ist ein Neustart für Genua, Ligurien und Italien. Verkehrsminister Danilo Toninelli von der Fünf-Sterne-Bewegung nutzte den Termin, um erneut ein anderes großes Infrastrukturprojekt in Frage zu stellen. Die bereits im Bau befindliche Schnellbahntrasse zwischen Frankreich und Italien soll nach seiner Meinung nie zu Ende gebaut werden. Stattdessen brauche Italien eine große Instandhaltungsinitiative für die bestehende Infrastruktur. In Genua hätte dies Leben gerettet. Wenn es hier Wartungsarbeiten gegeben hätte, gäbe es die Brücke noch und wir hätten nicht 43 Tote. Ich stelle mir die Frage, Toninelli, siehst du es vor, 5 Milliarden Euro Steuergelder für ein Loch im Berg auszugeben, um nach Lyon zu fahren? Oder siehst du es vor, Tausende von Viadukten, Brücken, Provinzstraßen instand zu halten, wo, wie ich selbst in Sizilien gesehen habe, ganze Gemeinden isoliert sind. Die eingestürzte Morandi-Brücke war nicht nur eine wichtige überregionale Verkehrsverbindung, sondern auch die infrastrukturelle Klammer für die Hafenstadt Genua, wo immerhin 1,5% des italienischen Bruttosozialprodukts erwirtschaftet werden. Der Entwurf für die neue Brücke kommt von Star-Architekt Renzo Piano, der selbst aus Genua stammt. Die Kosten von mehr als 200 Millionen Euro werden von der Autobahnbetreibergesellschaft getragen. Der Neubau soll bis zum Frühling des kommenden Jahres fertig sein. Erst nach Fertigstellung der riesigen Stahlkonstruktion wird in Genua wieder der normale Alltag einkehren. Unterdessen haben Hunderte von Menschen noch immer mit den Folgen des Einsturzes zu kämpfen, weil sie dadurch obdachlos geworden sind und vorübergehend in Hotels oder Notquartieren untergebracht wurden. Wer für den Brückeneinsturz die Verantwortung trägt, ist juristisch noch nicht geklärt. Die Staatsanwaltschaft Genua ermittelt gegen mehr als 20 Beschuldigte, unter anderem gegen Mitarbeiter des Verkehrsministeriums sowie gegen Ingenieure und Verantwortliche der Autobahngesellschaft.
Und mit diesem Beitrag aus Genua geht das Echo des Tages zu Ende. Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen Andreas Teska.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.